She's gone and we're back. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Nach mehr als einem Monat meldet sich das leider ausschließlich männliche Freitagstagesteam zurück. Ein Monat Ferien-Sommerpause für uns und nach diesem einen Monat immer noch dasselbe Bild. Keine langen Schlangen von radiobegeisterten, produktionswilligen, kreativen, zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor unserem Büro. Nein, gähnende Leere. Und wir, die wir mal von quotierten Tagesredaktionen träumten, von stressfreien, durch inhaltliche Diskussionen angereicherten Tagen in geselliger Runde, wir schlagen uns wieder mal mit kaputten Kassetten, Terminhetze, fehlender Ausstattung und der Tatsache, nachher das Büro aufräumen zu müssen, herum. Darum sei von hier aus noch einmal ein Appell in den wolkenverhangenen Äther geschickt. Alle, die schon mal Radio machen wollten, denen es in den Fingern juckt, und die mit solch sympathischen Menschen wie uns ihre Zeit verbringen wollen? Radio machen ist nicht schwer und ein Medium der Gegenöffentlichkeit wie RDL ist dringend auf eure wohlklingenden Moderatorinnenstimmen und noch mehr auf eure Ideen und Auffassungen angewiesen. Doch zuerst mal zu unseren Auffassungen zum Themenüberblick.
Alles prima in Fessenheim. Ein Ende der Inspektion, dazu ein Interview mit Lothar Hahn vom Öko-Institut. Herbstkonjunktur und Arbeitslose. Die Arbeitslosenzahlen für den Monat August liegen vor. Für Freiburg eine Umweltschutzkarte, eine Forderung der Grünen, die sie heute auf einer Pressekonferenz näher erläutert haben. Auf ein neues. Die Bundesdeutsche Linke organisiert sich zur linken Liste PDS, jetzt auch in Freiburg. Ein Interview zum Vorbereitungstreffen gestern Abend im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße. Und last not least ein Bericht aus Kanada. Mohawk-Indianer von der Armee eingekreist. Nähere Informationen von Günter Wippe von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Betreiber äußern sich zufrieden über den Zustand des AKW Fessenheim. Seit Mitte August ist die 10-Jahres-Inspektion des zweiten Blockes von Fessenheim beendet. Bei den Arbeiten wurden 55 Risse an den Rohrleitungen der Dampfgeneratoren geschlossen. Laut Kraftwerksleitung ist die Anzahl im Verhältnis zu den gesamten Leitungen vernachlässigbar. Die Inspektion lief also völlig problemlos ab und die Leitung des Kernkraftwerkes ist nun zufrieden mit dem Zustand des AKWs. Ja, es wird sogar darüber nachgedacht, ob nicht Kernkraftwerke des Fessenheimer Typs statt 30 Jahre sogar 40 Jahre im Betrieb bleiben sollen. Dies soll eine nationale Studie untersuchen. Doch ist Fessenheim wirklich so sicher, wie uns die Kraftwerksdirektion glauben machen will? Wir befragten heute Nachmittag Lothar Hahn, Mitarbeiter des Öko-Instituts und Teilnehmer bei einer letztjährigen Expertenkommission.
Das Kraftwerk ist überhaupt nicht in einem befriedigenden Zustand zu kriegen. Aus zweierlei Gründen. Erstens ist in diesem Typ Reaktor, Druckwasserreaktor, die Problematik vorhanden, dass es immer zu schweren Unfällen kommen kann. Und darüber hinaus muss man zu Fessenheim sagen, dass es eben eine alte Anlage ist, mit den typischen Problemen, die Altanlagen aufweisen. Materialprobleme, mangelnde Auslegung gegen äußere Einwirkungen, etwa Flugzeugabsturz, solche Sachen.
Für die Betreiber des Kernkraftwerks Fessenheim verlief also die Inspektion erfolgreich, auch des Block 2, und sie sind sogar am Überlegen, und eine Untersuchungskommission soll dies auch prüfen, ob der Kernreaktor in Fessenheim und die anderen dieses Typs nicht statt 30 sogar 40 Jahre im Betrieb bleiben sollen. Was meint Lothar Hahn dazu?
Ja, das Letztere mit der Verlängerung der Betriebszeit, das ist Trend, der in einigen Ländern zu verzeichnen ist, dass man versucht, hier die Betriebszeiten über das ursprünglich geplante hinaus auszudehnen. Ich kann da nur eindringlich vorwarnen, denn andere Untersuchungen zeigen, dass mit zunehmender Betriebszeit die Probleme, die Schwierigkeiten zunehmen. Das ist eindeutig nachgewiesen in den USA und ich halte das für unverantwortlich, hier künstlich noch die Anlagen weiter zu betreiben, länger zu betreiben als ursprünglich geplant.
Doch wie soll es weitergehen mit Fessenheim? Auf unsere Nachfrage beim WL-Infozentrum erfuhren wir, dass sich der Ältestenrat des Gemeinderates am Montag mit dem Thema Fessenheim beschäftigt. Es wird überlegt, ob nicht eine interfraktionelle Arbeitsgruppe gebildet werden soll, die sich mit Fessenheim auseinandersetzt. Doch wenn den Lippenbekenntnissen gegen Fessenheim keine Taten, etwa juristische, folgen sollten, dann nützt auch diese Arbeitsgruppe nichts.
Sitzen Sie gerade beim Abendbrot oder lehnen Sie gemütlich in Ihrem in Indien geflochtenen Rattansessel? Nun zur zwischenzeitlichen Beruhigung die Arbeitslosenzahlen aus BRD und noch DDR. Ja, Bestand am Ende des Monats hier in der BRD 1.812.812.
Davon 50,1% Frauen, das sind in genauen Zahlen 908.366.
Davon 1.104.743 Millionen Arbeiter, das sind 60,9%.
Davon Jugendliche unter 20 Jahren 68.713 oder 3,8%.
Davon 108.539 59 Jahre und ältere Personen, das sind 6,0%.
Davon Schwerbehinderte 119.265, das sind 6,6%.
Davon 119.265 Schwerbehinderte, das entspricht 6,6%.
Davon Teilzeitarbeitssuchende 209.373, das sind 11,5%.
80.373 Zugezogene oder Übersiedler entspricht 4,4%.
Bei diesen Arbeitslosenzahlen mit dabei auch 165.145 Aussiedler, das sind 9,1%.
Und Ausländer sind 10,4%, das sind 189.010. In der DDR gibt es momentan 350.000 Arbeitslose und wie in der BRD sich das gehört, werden nur die gezählt, die sich auch haben registrieren lassen. Dazu kommen aber ca. 1 Million Kurzarbeiter, von denen 90% 0 Stunden arbeiten. Zahlen über arbeitslose Frauen, Arbeiter, Jugendliche, Alte, Schwerbehinderte und Ausländer liegen nicht vor. Ein Charakteristikum der Umwelthauptstadt Freiburg, die Umweltkarte, nämlich wird 6 Jahre alt. Das ermutigte Henry Breit, Mitglied der Grünen AD, derzeit im Vorstand der VAG, Vertreterinnen und Vertreter der Freiburger Medien einzuladen, um über weitere Konzepte für den öffentlichen Personennahverkehr zu berichten. Was es da zu hören gab, schien eine seltsame Mixtur aus Schönfärberei und Zahlenakrobatik. Die VAG in Freiburg habe, so Henry Breit, ihr Beförderungsvolumen erhöhen, ihr Defizit senken und die Bezuschussung, die die Stadt gegenüber der VAG leisten muss, senken können, zumindest wenn man die Zuschüsse durch die Zahl der beförderten Personen teile. Nicht schön, aber doch zumindest besser als früher scheint es im öffentlichen Personennahverkehr auszusehen. Und damit werden die Stänkerer, die Zauderer von damals, die mit der Umweltkarte ein finanzielles Desaster kommen sahen, in die Moserecke verbannt. Kernpunkt der Finanzierung der VAG ist ein finanzpolitischer Trick. Beinahe die größte Gruppe der Fahrgäste der VAG sind Studentinnen, Schülerinnen und Azubis, also die, die mit der verbilligten Umweltkarte fahren können. Diese verbilligten Karten werden bezuschusst und das nicht so knapp. Unter dem Gesichtspunkt werden Schülerinnen und Schüler besonders interessant. Deswegen fordert Henry Breit unter anderem, bis zur 5. Klasse die Fahrkosten gänzlich auf Stadt und Bund abzuwälzen. Wurden außerdem nur Kinder, die weiter als 3 Kilometer von der Schule entfernt wohnten, bezuschusst, so wurde diese Entfernung inzwischen auf 1,5 Kilometer reduziert und es soll künftig allen Schülerinnen und Schülern möglich sein, so Henry Breit, ihre Monatskarte von der Stadt gestellt zu bekommen. Und dann noch ein bisschen mehr Zukunftsmusik. Der Regioverband soll kommen. In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Beförderungsunternehmen der Stadt Freiburg und den 2 Landkreisen soll Mensch für 45 Mark monatlich durch die Region fahren können. Dass das auf den umliegenden Land mitunter recht umständlich geht, scheint zuallererst die Auswirkung der mangelnden Nachfrage auf den öffentlichen Nahverkehr zu sein. 2 Strategien also, um die Verkehrsbetriebe zu sanieren und auszubauen und, dem Volke zuträglich, die Leute von der Straße weg in Bahn und Bus zu locken. Zuschüsse ausnutzen und Kundinnen und Kunden über Monats- und Jahreskarten langfristig ans Unternehmen binden und sich ständige Einnahmen sichern. Hört sich ja alles recht betriebswirtschaftlich an, könnte man meinen. Und so ist es auch. Denn der Steuerberater Breit und seine Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat geben sich in der Verkehrspolitik pragmatisch. Umweltschutz muss sich schon lange rechnen. Unkonventionelle Maßnahmen sind entweder unpopulär, weil niemand beispielsweise mit 60 den preisgekrönten Zubringer Mitte entlang tuckern möchte, oder scheitern am bösen Staatssekretär Fleischer im Innenministerium, der nun wohl das geplante Nachtfahrverbot für LKWs auf der B31 kippen wird. Eine Gegenposition zu dem Verkehrskonzept, das im Freiburger Gemeinderat von Grün bis Schwarz getragen wird, fehlt bislang. Militante RadfahrerInnen und FußgängerInnen lassen im gemäßigten Freiburg ebenso auf sich warten wie die positive Auswirkung der gestiegenen Bevölkerungszahlen der VAG, Beförderungszahlen. Denn dass der Pkw-Verkehr in Freiburg beständig zunimmt, dazu braucht der atmende Mensch keine amtlichen Verkehrszählungen.
Die PDS goes west. Gregor Gysi macht ernst. Mit dem erklärten Ziel, an den gesamten deutschen Wahlen am 3. Oktober teilzunehmen, gründet die Partei des demokratischen Sozialismus auf dem Gebiet der bisherigen BRD eigene Landesverbände. So geschehen am vergangenen Montag in Stuttgart. Dort gründete sich ein Landesverband der linken Liste PDS Baden-Württemberg. Und auch die südbadische Linke wittert einen herandämmernden politischen Frühling in diesem großdeutschen Herbst. Gestern Abend trafen sich zum 2. Mal ein Initiativkreis zur Gründung einer linken Liste PDS im Freiburger Radikaldemokratischen Zentrum. Bevor wir jedoch auf dieses Treffen näher eingehen wollen, Gelegenheit für uns, mal wieder etwas frische Luft zu schnappen und dem Freiburger Volk aufs Maul zu schauen. Wir fragten, was halten Sie von der linken Liste PDS in Baden-Württemberg? Hier das Ergebnis, der Erste fand es übrigens gleich mal ganz in Ordnung.
Aus einem ganz einfachen Grunde, weil es eine ganz normale, etablierte Partei ist und die darf ja nun auch kandidieren, ob die Leute sie wählen oder nicht, das ist ja nur was anderes.
Wir haben einen Kopf. Wahrscheinlich nicht zu verhindern, oder?
Davon halten. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
Das finde ich okay, weil es immerhin
demokratischer Staat, die Bundesrepublik, und in dem Rahmen kann die PDS und gerade in den Möglichkeiten, in denen sie jetzt ist und das, was sie im Augenblick vorgibt zu sein, finde ich es in Ordnung.
Halt für eine gute Idee. Schafft klare Verhältnisse.
Ja, soll sich gründen, wer will, also habe nichts dagegen. Wenn sie eine Mehrheit findet, kann sie das gerne tun, ja.
Ah, ich weiß eigentlich nicht genug darüber, um was dazu sagen zu können. Also, ich wüsste jetzt nicht, was die hier sollte, also.
Ich weiß nicht, wer die PDS ist.
Soweit also der Großdeutsche Wähler 4 Wochen vor der Großdeutschen Wahl. Die Antworten waren übrigens nicht ausgewählt. Die PDS macht also mobil in Richtung Westen. Die Zeit drängt bis zum magischen Termin, dem 3. Oktober, und so werden Landesverbände im Schnellverfahren gegründet. Termine müssen eingehalten werden, die inhaltliche Diskussion kommt zu kurz. Und dabei wäre gerade die dringend davor notwendig. Steht doch die ehemals staatstragende PDS mit ihrer immer noch mächtigen Infrastruktur einer zersplitterten westdeutschen Linken gegenüber. Ein behutsamer Annäherungsprozess der beiden Linken wird durch das Schielen auf den Wahltermin, eben den 3. Oktober, plattgewalzt. Insoweit erinnert dieser Prozess übrigens in fataler Weise an die Kohlsche Übernahmepolitik unter dem angeblichen zeitlichen Wiedervereinigungsdruck. Gestern Abend nun also auch in Freiburg ein Treffen der regionalen Initiative für eine linke Liste PDS Freiburg-Südbaden. Dirk Sommer, selbst 18 Jahre DKP-Mitglied und sich dort damals zu den Erneuerern zählend, war dabei und stellte sich heute Nachmittag den Fragen des Radio Dreieckland Infoteams. Zunächst natürlich die Frage, wer war da überhaupt zusammengekommen gestern Abend, um SPD und Grünen das Fürchten zu lehren?
Also von der Beteiligung her kann man sagen, dass ehemalige DKP-Mitglieder 2, der Rest Leute, die noch in der DKP sind, wovon ich sagen würde, dass sie nicht zu den Erneuerern gehören, zu denjenigen, die halt übrig geblieben sind in der DKP. Bei einigen, denke ich, Leute mit einer durchaus stalinistischen Vergangenheit. Es gehörten dazu BWK, MLPD, Volksfront. Was ich halt so da vorgestellt hat, das war ungefähr das Spektrum. 1, 2 Unorganisierte waren sicher auch dabei.
Jetzt war es ja heute in der Zeitung unter anderem zu lesen, die PDS hat sich in Baden-Württemberg gegründet, ehemalige oder noch Abgeordnete der Grünen sind mit dabei. Das war sicher auch ein Thema gestern Abend. Wie war die Stimmung zu dieser Neugründung?
Es wurde ein offener Brief verfasst, der sich gegen diese Neugründung richtete. Unter anderem aus einem Grund, es sei eine putschartige Gründung gewesen, steht in diesem Brief drin. Der zweite Grund war ein Zusatz zur Satzung dieses Landesverbandes, den der Landesverband sich gegeben hat, der in etwa besagt, dass man sich vom Stalinismus, vom stalinistischen System und stalinistischen Verbrechen eindeutig lossagen oder distanzieren sollte und diese Verbrechen und dieses System auch nicht relativieren sollte. Das wurde von der Mehrheit der dort Anwesenden abgelehnt. Dieser Zusatz, ich dagegen bin der Ansicht, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns von diesem stalinistischen System in den ehemals realsozialistischen Ländern eindeutig und zweifelsfrei distanzieren.
Ja, der Vollständigkeit halber möchte ich den Satz mal genau vorlesen. Wer die stalinistischen Verbrechen und das stalinistische System verteidigt, entschuldigt oder relativiert, kann nicht Mitglied der PDS werden. Du hast eben selber gesagt, du warst als einer der wenigen der Meinung, dieser Satz ist gerechtfertigt in der neuen Satzung, muss da rein, um sich eben vom Stalinismus zu distanzieren. Hast du nicht auf der anderen Seite Angst oder befürchtest du nicht, dass mit diesem Satz, insbesondere mit dem Ausdruck relativieren, eine Auseinandersetzung mit dem Stalinismus, die ja sicher geführt werden muss, verhindert wird?
Also ich glaube, das glaube ich nicht, denn gut, über den einen Satz, über das eine Wort relativieren, lässt sich natürlich diskutieren und man kann das meinetwegen auch streichen, damit das ist irgendwie gar nicht so wichtig. Wichtig für mich ist, dass wir als Linke eine eindeutige Verantwortung haben, uns davon zu distanzieren. Auch dieses ganze Wortgeklingel, wo fängt Stalinismus an und wo hört das auf und so weiter und so fort. Ich denke, dass wenn wir Freunde und Leute in der DDR zum Beispiel fragen, was stalinistische Praktiken sind, die wissen das haargenau, die haben das erlebt und für die ist das geklärt.
Also die Auseinandersetzung gestern offen, was ist dein Gefühl für diese Neugründung der PDS-Linke Liste oder diesen Zusammenschluss in Freiburg? Hat es eine Zukunft oder war die Tendenz gestern Abend eher, das ist ein begrabenes Projekt?
Ich denke, und ich denke auch, dass das eine Meinung von vielen, die in der DKP gewesen sind und ausgetreten sind, resigniert haben in dieser Partei, dass es eine Totgeburt ist, wenn diese Leute jetzt eine Partei des demokratischen Sozialismus, linke Liste, gründen. Wer von uns soll denn da hingehen? Mal ganz ehrlich, die Frage, ich bin noch nicht ausgetreten aus dieser Partei nach 18 Jahren, damit ich jetzt mit den gleichen Leuten wieder auf einmal in einem Boot die Politik machen soll. Andere waren leider nicht da. Also ich hätte auch direkt zu irgendeiner Kreisversammlung von der DKP gehen können.
Die geplante Freiburger linke Liste PDS, also nur eine aufgewärmte DKP. Einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen war dies gestern Abend zu wenig. Offensichtlich verfolgt die regionale Initiative zur Gründung der linken Liste PDS andere Ziele als die gestern Abend Anwesenden. Den einen geht es zunächst nur um eine eindeutige Abgrenzung vom Stalinismus, die anderen wollen diesen Begriff, aus welchen Gründen auch immer, zunächst geklärt wissen. Und hier setzt, wie bundesweit, der Zeitdruck, den die Fixierung auf den 3. Oktober mit sich bringt, ein. Dirk Sommer noch einmal auf die Frage, wer sich eigentlich hinter der geheimnisvollen Initiative für eine linke Liste PDS in Südbaden verbirgt.
Also zu diesem Kreis, es geht ganz schnell, das zu sagen, also es gibt von dem Sinne eine Initiative PDS, die arbeitet in Freiburg nicht. Es gibt Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, dazu zähle ich auch und das war auch bekannt, das hat man natürlich, man spricht miteinander und man weiß dann auch, dass ich da mitmache, dass andere mitmachen. Zu versuchen, da irgendwas zu entwickeln, aber dann geht es so hingehen, als würde man sagen, ich spreche für diesen Kreis, das ist zurzeit in Freiburg noch nicht möglich. Ne? Wobei dann auch noch interessant war, dass es sollte abgestimmt werden, ob die PDS-Initiative dabei war oder nicht. Ne? Das war eine lächerliche Angelegenheit, als auf einmal irgendjemand sagte, dann gründen wir schnell eine und ich bin dabei, ne? Damit das auch noch drunter stehen kann unterm Brief. Ne? Also die Sache, die gibt es so meines Erachtens nach nicht.
Und ein Stimmungsbild, Meinungsbild über die Einschätzung der Leute, die jetzt bei diesem Initiativkreis dabei sind, mit den Leuten, die jetzt sich in dem Kreis, wo sich gestern getroffen hat, zusammenarbeiten oder nicht?
Ich würde mal vermuten, dass es da eine Mehrheit gibt, nicht zusammenzuarbeiten. Aber das ist nur eine Vermutung.
Und Kurt hat ja gemeint, wie kommt ihr in die Socken?
Ja, ich habe heute Morgen Socken angezogen. Und wie es weitergeht, weiß ich nicht.
Ja, wie es weitergeht, weiß Dirk Sommer nicht. Wir auch nicht. Aber warum sich den Kopf zerbrechen, Thomas? Wir haben ja eine wahrhaft sozialistische Partei.
Aber welche meinst du denn damit?
Na, du weißt doch, die älteste und traditionsreichste Arbeiterpartei in Deutschland.
Aber du meinst doch nicht etwa...
Doch.
Aber da scheiße ich doch lieber auf meinen Wahlzettel. Wer hat uns verraten?
I can't get no
Solidarität für die Mohawks in Kanada. Vor circa 3 Wochen hat Radio Dreieckland schon einmal in einer Sendung von Radio Juventud über die Auseinandersetzung der Mohawk-Indianer mit der kanadischen Regierung berichtet. Die Regierung will auf einer Begräbnisstätte der Indianer einen Golfplatz bauen und die Indianer wehren sich gegen diese Nutzung, die für sie profan ist. Bei den Auseinandersetzungen der Indianer kam ein Polizeibeamter ums Leben. Seitdem werden die Indianer nach ihrer Platzbesetzung belagert und die Armee wurde eingeschaltet. Die Krieger, bei denen sich auch Frauen und Kinder aufhalten, haben sich verbarrikadiert, sind aber von außen auch durch einen Stacheldraht umschlossen, damit bei einer etwaigen Aufgabe keiner entfliehen kann. Mittlerweile fanden nun von anderen Ureinwohnern Solidaritätsaktionen statt. Überland-Highways wurden blockiert und auch Strommasten von Überlandleitungen wurden umgestürzt. Heute Morgen hatten wir die Gelegenheit, Günter Wippe von der Gesellschaft für bedrohte Völker zu interviewen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker steht in ständigem Kontakt mit den kanadischen Organisationen der Indianer und als erstes wollten wir von Günter wissen, wie die Situation im Moment ist, ob eine Gefahr der Konfrontation mit der Armee besteht.
Also die Verhandlungen haben offensichtlich zu keinen Ergebnissen geführt. Die kanadische Regierung hat zwar das Stück Land wohl endgültig aufgekauft, um das es geht, und will es den Mohawks zurückgeben. Wovon es aber nicht abgerückt ist, ist, dass die Mohawks sich ergeben sollen, ihre Waffen niederlegen sollen, was dann natürlich auch bedeuten würde, dass ein Teil der Leute verhaftet wird und Gerichtsprozesse zu erwarten hat. Anfang dieser Woche, beziehungsweise über das vergangene Wochenende, wo in Kanada übrigens am Montag auch Feiertag war und von offizieller Seite niemand erreichbar, ist dann die Armee tatsächlich in Kanisataga, wo der Golfplatz gebaut werden soll, und in Kanawaga auf der benachbarten Reservation am St. Lorenz-Strom stückweise eingerückt. Die kanadische Regierung hat dann ständig die Falschmeldung verbreitet, der Widerstand der Mohawks werde gebrochen, die Mohawks wären besiegt und so weiter. Das ist nicht richtig. Wir stehen in Kontakt mit beiden Reservationen und haben uns sagen lassen, dass in einem der Häuser, was inzwischen auch die kanadische Armee bestätigt, nach wie vor sich 20 bis 30 jüngere Mohawks mit Waffen verschanzt halten und nicht aufgegeben haben. Es ist allerdings im Moment zu keinen weiteren Schießereien gekommen. Auf der Reservation Kanawake ist die Armee mit Schützenpanzern auf den Straßen vorgerückt, steht aber nicht im Gelände drin. Die Mohawks haben sich offensichtlich teilweise ins Gelände, in den Wald zurückgezogen, und von einer Kapitulation kann keineswegs die Rede sein. Die wird von den Mohawks nach wie vor verweigert.
Es gab ja die Information, dass unter den Mohawks selber nicht ganz klar ist, wie man jetzt weiter vorgehen soll. Ist das so eine richtige Information gewesen?
Ja, es gab wohl am Samstagmorgen, 2. September glaube ich, eine kleine Auseinandersetzung unter den Mohawks, die aber vermutlich von außen ziemlich hochgespielt worden ist. In dem Zusammenhang gab es geheime Verhandlungen von einigen Mohawks mit der Armee. Es kam dann plötzlich Alkohol aufs Reservat, wo sonst nie nicht mal Lebensmittel durchgelassen worden sind, unkontrolliert. Und es steht also der Verdacht nahe, dass die Regierungsseite kräftig dabei mitgeholfen hat und gehofft hat, durch den Einsatz von Alkohol irgendwie die Leute durcheinander zu bringen. Es ist ein kleines Feuer ausgebrochen, angeblich, das ist nicht bestätigt, und das war jedenfalls der Vorwand für die kanadische Armee, in Kanisataga vorzurücken. Unter den Mohawks herrscht an sich kein Streit. Soweit uns bekannt ist, eine kleine Gruppe hat sich im Einverständnis mit den anderen ergeben und ihre Waffen gestreckt. Sie sind auch gleich verhaftet worden. Es sind ungefähr 20 Leute, die auch dringend rechtliche Hilfe bedürfen.
Und mit was haben die denn zu rechnen, wenn die festgenommen werden?
Ja, die kanadische Regierung sucht also nach wie vor natürlich einen Verantwortlichen für den Todesfall, der am 11. Juli eingetreten ist bei dem ersten Sturm der Quebecer Provinzpolizei auf die Mohawk-Barrikaden. Ist ja das Tränengas, was die Polizei verschossen hat, durch den Wind, der sich gedreht hat, in die Polizei reingeweht worden. Dabei ist ein Polizeibeamter getötet worden und höchstwahrscheinlich entweder durch eine eigene Kugel oder durch die Kugel eines seiner Kollegen. Die Mohawks sind ganz sicher, dass von ihnen niemand ihn erschossen hat, und haben auch sofort der kanadischen Regierung angeboten, den Todesfall mit der Polizei gemeinsam zu untersuchen. In der Sache ist bisher wohl nichts passiert. Die kanadische Regierung versucht jetzt den Todesfall den Mohawks in die Schuhe zu schieben und möchte halt gerne einen verhaftet wissen, der dann für den Tod verantwortlich gemacht werden kann. Für die anderen steht an Anklage wegen nach kanadischer Ansicht illegalen Waffenbesitz, da die Mohawks teilweise mit automatischen Waffen ausgerüstet sind.
Und das war ja auch eine Forderung in den Verhandlungen, dass diese ganzen Verfahren nicht aufgelegt werden oder zumindest untersucht werden mit gemeinsamer Beteiligung von Indianern und von der Regierung Vertreter. Und die sind ja nicht, auf jeden Fall nicht erfüllt worden.
Also ein Grund, weshalb die ganzen Verhandlungen auch gescheitert sind, ist, dass die drei Vorbedingungen, die die Mohawks gestellt haben, um überhaupt zu verhandeln, von der kanadischen Regierung nie richtig erfüllt worden sind. Die drei Vorbedingungen waren erstens freie Versorgung mit Lebensmitteln, zweitens freie Versorgung mit medizinischer Hilfe und Krankenversorgung, die übrigens auch den Weisen, die auf dem Reservatsgelände nach wie vor mitleben, zugute gekommen ist. Und der dritte Punkt war freier Zugang von Rechtsberatern und spirituellen Führern und so weiter, also von Beratern ihrer eigenen Leute. Das ist nie uneingeschränkt alles gewährt worden, sondern die kanadische Regierung hat versucht, die Leute auszuhungern, hat ihnen zeitweise sogar das Wasser abgedreht. Vor wenigen Tagen sind nach wie vor Ambulanzen, die zum Beispiel eine Frau, die kurz zuvor ein Kind zur Welt gebracht hatte und dringend ins Krankenhaus musste, eine Stunde lang aufgehalten worden. Und dergleichen Übergriffe sind nach wie vor zugange. Die kanadische Regierung ihrerseits sagt, sie weigert sich, unter Gewaltandrohung zu verweigern, findet es aber offensichtlich ganz in Ordnung, wenn sie selber mit 5000 Mann Armee den Mohawks sozusagen die Pistole an den Kopf hält und verlangt dann ihrerseits Verhandlungen.
Mhm. Also die Situation sieht ja jetzt ziemlich isoliert aus für die Mohawks. Und es sieht im Moment auch nicht so aus, als ob es noch einen Verhandlungsspielraum überhaupt gäbe. Werden die Mohawks jetzt ausgehungert oder die sind jetzt umringt von diesen Armeetruppen?
Ja, also die Lebensmittelsituation hat sich schon ein bisschen entspannt. Es sind Lebensmittellieferungen teilweise wieder durchgelassen worden. Von konkretem Aushungern ist im Moment, glaube ich, nicht zu befürchten. Die Mohawks sind natürlich jetzt relativ stark isoliert und haben aber nach wie vor Unterstützung von Indianern aus ganz Kanada. Wir haben heute Berichte aus kanadischen Zeitungen gekriegt, wo beschrieben wird, dass es viele andere kleinere Straßenblockaden, Demonstrationen, Kundgebungen und so weiter über ganz Kanada gibt, sowohl von Indianern als auch von weißen Unterstützern. Konkret für die Mohawks vor Ort, insbesondere für die 20 bis 30 Leute, die eingekesselt worden sind in diesem Haus, sieht die Situation natürlich schon sehr prekär aus. Sie werden das wahrscheinlich noch eine Zeit lang durchhalten können, aber irgendwann wird die kanadische Armee ihrer wahrscheinlich habhaft werden.
Die einzige Möglichkeit scheint mir jetzt auch zu sein, jetzt wächst ja langsam auch der Druck von außen, dass was passiert. Also gerade diese Solidaritätsbekundung, Brückenbesetzung, dann jetzt vielleicht auch was von Europa aus vielleicht an Protesten rüberkommt. Das scheint ja jetzt im Moment auch ein bisschen im Wachsen zu sein und dann vielleicht die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass die Armee dann wirklich da noch total einschreitet.
Ja, das ist richtig. Also es ist sehr wichtig, sich darüber klar zu sein, dass das, was in der Zeitung steht, in vielen Fällen Ergebnis der wirklichen Desinformationskampagne und der Falschmeldungen der kanadischen Regierung ist. Man soll sich also immer vergewissern, was nur wirklich stimmt. Und es gibt aus Europa ziemlich breite Unterstützung. Bundestagsabgeordnete von den Grünen haben sich an den Ministerpräsidenten Mulroney gewendet. Europaabgeordnete von den Grünen haben ebenfalls dorthin geschrieben, ihren Protest zum Ausdruck gebracht und gefordert, dass die Armee sich zurückzieht. Haben auch die kanadische Botschaft mehrfach angerufen und mit den Leuten gesprochen und zum Protest Ausdruck verliehen. Die kanadische Regierungsseite zeigt sich völlig uneinsichtig und kanadische Regierungsbeamte haben sich uns gegenüber am Telefon so geäußert, dass sie keinerlei Grund sehen, den Landrechtsanspruch und die Souveränitätsansprüche der Mohawk irgendwie zu diskutieren. Wir haben uns daraufhin überlegt, dass das einzige Mittel, was uns zurzeit brauchbar erscheint, um diesen militärischen Druck der kanadischen Regierung auf die Mohawks irgendwas entgegenzusetzen. Eine wirtschaftliche Boykottmaßnahme ist nämlich, kanadische Fluglinien zu boykottieren und Kanada als Ferienland zu meiden. Kanada versucht ja immer, dieses Bild aufrechtzuerhalten, dass es das Land der unendlichen Wälder und der unberührten Natur wäre. Das stimmt natürlich auch alles so nicht.
Und tolerant und so. Wie ist denn die Stimmung innerhalb Kanadas? Also ist da zu erwarten, dass auch von der eigenen Bevölkerung dann Druck ausgeht, der die Verhandlungen jetzt fördern würde oder eine militärische Lösung verhindern würde?
Ja. Also das muss man unterscheiden vielleicht so ein bisschen zwischen der Provinz Quebec und dem übrigen Kanada. Innerhalb der Provinz Quebec ist die Feindschaft zwischen den Indianern einerseits und den Franzosen andererseits relativ groß. Es gibt ziemlich viel Rassismus, es gibt recht viele rassistische, anti-indianische Demonstrationen, bei denen jetzt zuletzt auch Steine auf Indianer geflogen sind. Ein 72-jähriger Mann ist dabei gestorben. Es ist nicht ganz klar, ob von einem Steinwurf oder von einem Herzanfall, den er infolge dieses Steinwurfs erlitten hat. Jedenfalls ist der Mann jetzt tot. Und es steht zu befürchten, dass weitere solche Reaktionen kommen. Auf der anderen Seite gibt es sowohl in Montreal als auch im restlichen Kanada von weißen Unterstützern durchaus Druck auf die Regierung. Viele indianische Organisationen haben in verschiedenster Form ihrem Protest Ausdruck verliehen. Und es ist schon möglich, dass durch den ganzen Druck eben eine militärische Lösung verhindert wird. Also eine militärische Lösung in dem Sinn, dass es zu Schießereien oder zu einer gewaltsamen, wirklich gewaltsamen Auseinandersetzung letztlich noch kommt.
Ja, das war nicht das ganz vollständige Interview. Das vollständige Interview wird gesendet oder wenigstens neu bearbeitet. Am Sonntag in unserer Sendeschiene Radio Juventud und abends noch in der Sendung Internationalismus. Und was wir vorher noch vergessen haben zu sagen, wir haben ja auch ein Telefon im Studio, wo ihr uns anrufen könnt. Und zwar unter der Nummer 0761, die Vorwahl für Freiburg also, und dann 31028.
Was kommt nach dem Meinungsmonopol?
Wir wissen natürlich auch, dass also im Moment ein Riesenrun losgeht, der Westmedien, und zwar der großen Monopole. Springer ist vor 2 Tagen mit einem riesen Lastwagenkonvoi über die Grenze, um Einzelhändler aufzukaufen.
Das war so etwas wie Freiheit und Demokratie.
Von Taz nach Faz, bürgerliche Öffentlichkeit hat die sogenannte Wiedervereinigung medial mit inszeniert, begleitet, unterstützt.
Sie haben Zeitungen und Druckereien, um uns zu bekämpfen und mundtot zu machen. Ihre Stahl.
Hey, Leute, die 50er sind da. Superhit von Mann.
Gesellschaftliche Widersprüche werden in der Medienlandschaft von öffentlich-rechtlich nach Kommerz ausgeklammert. Dennoch, es gibt sie noch, die linken Medienprojekte. Radio Dreieckland ist eins von ihnen. Als freies Radio mit einer nicht kommerziellen Basis versuchen wir, gesellschaftlich unterdrückte Interessen wahrnehmbar zu machen, Zusammenhänge zu entfalten, ein Medium zu sein, das eingreift in gesellschaftliche Prozesse.
Sprachrohr, Sprachrohr der Massen sind wir.
Auch ein freies Radio benötigt Geld. Geld, um den laufenden Sendebetrieb aufrechterhalten zu können. Dieses Geld kommt ausschließlich von den Mitgliedern des Freundeskreises Radio Dreieckland. Immer noch benötigt der Freundeskreis Radio Dreieckland dringend neue Mitglieder, Freundinnen, die dazu beitragen, dass dieses Radio als Medium der Gegenöffentlichkeit weiterhin existiert. Alle die, die es noch nie wollten oder schon immer wollten oder noch nicht genau wussten, ergreift jetzt die Gelegenheit und tretet ein in den Freundeskreis Radio Dreieckland. Was kostet das? Für Nichtverdienende kostet es 40 D-Mark jährlich, für Verdienende 80 D-Mark und es gibt auch noch die Möglichkeit als Gruppen, zum Beispiel als WG oder als Fachschaft, Mitglied des Freundeskreises zu werden für 120 D-Mark im Jahr. Wie tretet ihr in den Freundeskreis ein? Nun, das ist auch ganz einfach. Ihr ruft entweder bei uns im Studio an unter der Telefonnummer 0761 für Freiburg und 31028 für das Studio, 0761 31028 oder ihr schreibt an den Freundeskreis Radio Dreieckland, Aderstraße 12 in Freiburg. Übrigens, wer vor dem 8. September Mitglied wird, erhält kostenlos ein Probeabo von verschiedenen linken Zeitschriften und nimmt zusätzlich an einer Verlosung von 50 konkret Jahresabos teil.
Wir rufen euch zum Klassenkampf. Wir sind
Ja, also ihr habt es gehört, bis heute oder bis morgen vielleicht auch noch, könnt ihr noch Mitglied bei Radio Dreieckland werden und ihr habt dann die einmalige Chance, an einer Verlosung teilzunehmen, wo es viele Preise zu gewinnen gibt, unter anderem die Konkret-Abos. Es gibt zu gewinnen unveröffentlichte Musikkassetten von Radio Dreieckland und der Hauptpreis eine Rundreise zu sämtlichen Radio Dreieckland-Stationen. Und das Ganze findet statt. Ja, damit leiten wir gleich über zu unseren Veranstaltungshinweisen.
Sie verfolgen die Fliege an der Wand. Sie testen die ganze Dehnbarkeit des Kaugummis. Ihnen fällt der Himmel auf den Kopf. Da hören Sie.
Rein die Jacke, raus aus dem Haus, auf zum Greta-Gelände. Zum Hoffest von Radio Dreieckland in die Adlerstraße 12. Samstag, den 8. September.
Ab 15.30 Uhr.
Mit Live-Musik
von Blechschaden
und dem wahren Helmut.
Kaffee und Kuchen.
Spiel und Spaß.
Kebab und Getränken.
Ab 18 Uhr haben wir zwei Konferenciers,
die euch durchs Abendprogramm führen.
Außer vielen Überraschungen, es spielen Hans Samba und die Außerrhythmischen.
Chilenische Rockmusik.
Zigeuner-Jazz. Take 4.
Und dann gibt es die große Radio Dreieckland-Verlosung. Wer bis zum 8. September in den Freundeskreis Radio Dreieckland eintritt, nimmt daran teil.
Dritter Preis: 50 konkret Jahresabos. Und sollte es
Thank you.
und zur Panik.
Das Fest findet dann einfach 2 Wochen später, nämlich am 22. September, statt.
Samstag, 8. September ab 15 Uhr. Radio Dreieckland Hoffest auf dem Greta Gelände Adlerstraße 12. Ab 12 Uhr beginnt das Ganze mit einem großen Flohmarkt. Wer was kaufen will, wer selber etwas verkaufen will, kann schon ab 12 Uhr vorbeigucken auf dem Innenhof, wo es den Flohmarkt gibt.
Ja, und wie wir aus gut unterrichteten Kreisen erfahren haben, soll es morgen nicht regnen. Das Hoffest findet also statt, wie gerade angekündigt.
So, und jetzt noch ein Hinweis auf 2 Demos am Samstag. Die eine ist in Köln, die andere ist hier in der Umgebung in Iringen. Sonntagnacht, 26. auf 27. August, Iringen, der wärmste Ort Deutschlands. Fast der gesamte jüdische Friedhof wurde zerstört und mit rechtsradikalen Sprüchen übersprüht. Iringens Bürgermeister kann sich nicht erklären, wie sowas möglich ist, vermutet jedoch Zusammenhänge zu anderen jüdischen Friedhofsschändungen in den letzten Monaten. Die erste Vorsitzende der israelitischen Gemeinde in Freiburg meinte, es könnten Neonazis sein, sie äußern sich ja in dieser Richtung verschiedentlich. Und es könnten Psychopathen sein, weil Grabsteine schänden an sich schon etwas sehr Merkwürdiges ist. Die Polizei allerdings vermutet jugendliche Spinner oder jugendliche Randalierer, weil in Freiburg und Umgebung ja gar kein Boden da sei für rechtsradikale Tendenzen. Dabei gibt es genügend faschistische Kräfte hier in Deutschland, die das Rad der Geschichte gerne zurückdrehen würden. Wie der legale Arm um Schönhuber und Co. Und der andere Arm, das sind die Gruppierungen, wie zum Beispiel die FAP, die durch Terror und ähnliche Aktionen wie jetzt in Iringen ins politische Geschehen eingreifen wollen. Solche Gruppen fühlen sich natürlich im Augenblick auch durch die großdeutsche Entwicklung etwas im Auftrieb. Und solche Aktionen könnten dazu dienen, das Gesamtklima, das gesamtgesellschaftliche Klima etwas weiter nach rechts zu rücken. Vor diesem Hintergrund ist auch der Schweigemarsch am kommenden Samstag zu sehen. Der DGB veranstaltet ihn, organisiert auch Busse, einer ist schon voll. Es wird gewünscht oder gehofft, dass noch mehr Leute sich melden. Die Abfahrt ist um 13.15 Uhr vorm Gewerkschaftshaus in der Hebelstraße. Zur Demo bzw. zum Schweigemarsch aufgerufen am kommenden Samstag in Iringen haben mehrere verschiedene Organisationen und Parteien, unter anderem auch der DGB.
Ja, den DGB geht es in erster Linie natürlich darum, deutlich zu machen, dass wir das, was in Iringen passiert ist, aufs Äußerste verurteilen und dass wir natürlich auch selber sehr stark betroffen sind von der ganzen Sache, dass sowas eigentlich in unserer unmittelbaren Umgebung passieren kann. Und wir wollen auch mit dieser Teilnahme am Schweigenmarsch auch die Bevölkerung sensibel machen und sie auch mit aufrufen zu helfen, dass diese Leute enttarnt werden, die so etwas tun können heute noch. Nicht mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Er fährt nie mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Sondern uns geht es einfach darum, den jüdischen Mitbürgern zu zeigen, dass es in unserem Land auch noch andere Leute gibt, als wie jetzt diese Grabschänder. Und wir hoffen, dass es eben eine große Demonstration wird und dass wir damit auch ein bisschen Abbitte leisten können für diejenigen, die das getan haben, bei den betroffenen jüdischen Mitbürgern. Das muss man mal sehen, was das eigentlich so für sie bedeuten muss, wenn also jetzt schon wieder mit so Dingen angefangen wird. Ne?
Weil er sein Girl in Sachsen kommt, er fährt nie mehr nach Thailand. Weil er sein Girl in Sachsen kommt.
Demo am Samstag, den 8. September. Es werden Busse organisiert. Die Abfahrt ist um 13.15 Uhr vorm Gewerkschaftshaus in der Hebelstraße. Und anmelden muss man sich vorher natürlich selbstverständlich beim DGB. Und die Telefonnummer ist der morgigen Zeitung zu entnehmen. Oder der gestrigen. So, nun zum zweiten Veranstaltungshinweis in Sachen Demo. Am Samstag, also ebenfalls am Samstag, den 8. September, gibt es in Köln um 10 Uhr zu nachtschlafender Zeit am Friedrich-Ebert-Platz eine Demo. Und die Demo hat zum Anlass den 10. Jahrestag des Militärputsches am 12.09.1980 in der Türkei.
Die geschlechtslosen Ausdünstungen der Fahrgäste ließen ihn beinahe sofort begreifen, dass der Feierabend angebrochen war. Er war in Gefahr, aber niemand schien zu begreifen, dass sein Kriegsleiden ihn daran hinderte, den Bleigehalt der Luft zu verringern. Sein grabsteinartiger Oberkörper wurde nicht wahrgenommen.
Und noch kurz eine Ergänzung zu dem Schweigemarsch in Iring. Da fährt auch von Mülheim ein Bus aus. Und zwar fährt er um 13 Uhr am Parkplatz vor dem Gebäude des Bürgermeister- oder Landratsamtes Mülheim ab.
Ja, und auch wenn die Waldkircher Redaktion schon hinter uns rumquengelt, noch ein Veranstaltungshinweis in Sachen Musik. Checkpoint Charlie spielt wieder, und zwar im Schwarzwald, im schönen Villingen Schwenningen, in der Diskothek Spektrum. Und man kann noch hinfahren, ist zwar heute Abend, aber erst ab 20.30 Uhr. Eintritt 9 Mark.
Ja, und dann feiert noch die älteste Umweltschutz-BI in der Gegend hier ihr 15-jähriges Jubiläum, die AGUS, das steht für Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz. Und die haben eben ihren Jubiläumsabend, 15 Jahre AGUS, am Samstagmorgen um 20 Uhr im Gemeindesaal Hügelheim in der Alten Schule. Und durch den Abend führt das Gründungsmitglied Michael Tröger, Kurt Speck und der bekannte Kaiserstühler Liedermacher Buki, wenn ich das richtig lesen kann. Ja, und das war wieder das heutige Info. Verantwortlich für die Sendung war Christoph, Matthias und Thomas. Und das waren wieder die
Nachrichten von Radio Dreieckland.